wenn wir kein Wohlfühlen mehr haben, wenn wir keine Sicherheit mehr im Menschlichen haben. Psychologische Sicherheit, all diese Themen, kein Zugehörigkeitsgefühl, einer der Hauptfaktoren für Motivation, dann funktioniert eben auch Leistung nicht mehr.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zukunftszeichen Podcast. Mein Name ist Stefan Lingner. Hier kommen die zu Wort, die vorausdenken, vorangehen und Verantwortung übernehmen. Menschen, denen es nicht reicht, auf die Zukunft zu warten, sondern sie aktiv gestalten wollen, im Hier und Jetzt. Unser heutiges Thema: Psychologie ist Überlebenskompetenz. Mein heutiger Gast ist Psychologin, Speakerin und eine der Stimmen, die gerade auf LinkedIn den deutschsprachigen Raum aufmischen. Selina Hehl hat Ende 24 angefangen, auf LinkedIn sichtbar zu werden. Und dann passierte, das lässt sich nicht anders erklären, sie hat den LinkedIn-Code geknackt. Organisch, authentisch, mit psychologischem Tiefgang. Über 28.000 Follower, 30 Millionen Impressions und eine wachsende Community, die genau das sucht, was Selina gibt. Klarheit über sich selbst und über die Psychologie von uns Menschen. Ihre Überzeugung: Psychologie ist heute kein Nice-to-have mehr, sie ist Überlebenskompetenz. Hallo Selina, ich freue mich, dass du heute zu Gast bist hier im Zukunftszeichen-Podcast.
Hallo lieber Stefan, was für eine Einleitung. Ich fühle mich sehr geehrt, den LinkedIn-Code geknackt zu haben. Danke für deine Worte.
Ja, und dann auch noch ein schönes Grüß Gott nach Wien. Da bist du, glaube ich, gerade, gell?
Ja, genau, da sitze ich gerade. Ganz
Wunderbar.
Liebe Grüße.
Als Einstiegsfrage: Was ist Zukunft für dich?
Oh, was ist Zukunft? Das ist eine sehr große, wichtige Frage. Du hast gesagt, ich bin Psychologin, deshalb für mich ist Zukunft angewandte Psychologie. Um das mal kurz und knapp zu machen: Ich bin davon überzeugt, dass sich die Zukunft nicht an Prozessen, KI, Technik entscheidet, sondern wirklich an der Fähigkeit, wie wir den Menschen verstehen, also wie wir menschliches Verhalten einerseits begreifen, voraussagen können und auch beeinflussen können. Das sind so diese drei Faktoren, die ich da sehe. Und ich bezeichne das gerne in so einem Kreismodell. Wir haben unglaublich viele Veränderungen. Wir haben die KI, wir haben Technologien, wir haben unsere Welt ist so komplex wie nie zuvor. Und in diesem Kreismodell gibt es einen Kreis in der Mitte. Und bei allen äußeren Modellen müssen wir uns die Frage stellen: Wem dient das eigentlich? Und dann kommen wir zu diesem inneren Kreis. Und da sitzt für mich der Mensch. Und alles, was in diesem Äußeren passiert, muss diesem inneren Kreis, dem Menschen, dienen. Und deshalb ist das auch für mich die Zukunft. Das wird außen immer breiter, es wird immer mehr, es wird immer komplexer. Wir müssen den inneren Kreis mitnehmen, das ist der Kern.
Sonst verlieren wir uns alle. Das ist eine sehr schöne Definition. Perfekt. Dann stell dich doch noch ganz kurz unseren Hörern bitte vor. Wer bist du, was machst du? Einfach in einen kurzen Überblick bekommen.
Ja, total gerne. Das hast du eigentlich schon gut abgedeckt. Ich bin von meinem Hintergrund Psychologin, heißt, ich habe Psychologie studiert. Habe auch promoviert zum Thema Führungsverhalten, promoviere jetzt gerade zum zweiten Mal zum Thema Narzissmus und bin sehr viel als Speakerin unterwegs. Heißt, ich rede über psychologische Themen in einem Gesellschaftskontext, in einem Arbeitskontext. Vielleicht kann man das auch noch sagen, ich komme nicht aus der klinischen Psychologie-Richtung. Ich komme aus der Arbeits- und Organisationspsychologie. Das heißt, mir geht es auch sehr viel um Leistung, um Effizienz. Wie schaffen wir es wirklich, Unternehmen leistungsstark zu machen, als Gesellschaft voranzugehen? Und da bin ich sprechend sehr aktiv in Keynotes, Vorträgen, Moderationen, all das in unterschiedlichen Formaten. Und andererseits arbeite ich auch mit Unternehmen zusammen, sei es Führungskräfteassessment, sei es Beratung, sei es Mediation. Und genau, das ist so im Kern das, was ich mache.
Weil du die erste Frage so ja ganz anders beantwortet hast wie normalerweise, vielleicht noch ein Anschluss: Welche Zukünfte siehst du gerade auf uns als Gesellschaft zukommen oder auf was müssen wir uns einstellen?
Ja, wir haben so, wenn man das in Welten runterbrechen möchte, haben wir so zwei große Welten. Wir haben die Welt, die immer schneller wird, die immer effizienter wird, die immer komplexer wird. Das sind wir, wie ich ja schon angedeutet habe, bei Technologie, KI, diese ganzen Themenbereiche. Das heißt, wir kriegen ganz schnell Output. Dieser Output ist aber auch sehr austauschbar. Der ist sehr schnell da, aber auch austauschbar. Und die andere Welt ist für mich eben die Tiefe, das Bewusstsein der Mensch. Und Diese zwei Welten, die haben wir als Gesellschaft, die werden auch immer mehr. Und wir müssen aufpassen, dass diese erste Welt, die ich genannt habe, die zweite nicht vernachlässigt. Deshalb sehe ich da so zwei gesellschaftliche Richtungen. Und wenn wir es schaffen, und das kann man je nach Ebene auch betrachten, wenn Unternehmen es schaffen, beide Welten mitzunehmen, dann entsteht für mich eben auch Zukunft, um auf deine allererste Frage zurückzukommen.
Du bist Psychologin und bist auch Speakerin, wie du auch gesagt hast. Wie kam es zu dieser Kombination? Hast du so viel Wissen aufgesaugt, was einfach in die Welt muss? Oder warst du schon als Kind auf der Bühne und hast vielleicht gesungen, warst Schülersprecherin, keine Ahnung. Da gibt es ja manchmal solche Historien, wie man den Ursprung definiert.
Ja, da liegst du gar nicht so falsch. Wie tief darf ich auf diese Frage eingehen? Wie viel Zeit haben wir?
Wir haben heute alle Zeit der Welt, denke ich.
Dann nehme ich dich sehr gerne mal mit in meine Reise der Vergangenheit. Also ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen dem, was mache ich und wie mache ich es. Was meine ich damit? Das Was ist vor allem das Thematische, also Psychologie, wie kam ich dazu? Und das Wie ist, wie mache ich es, was vor allem eine redende, eine sprechende Tätigkeit ist. Und da hast du gerade schon was Gutes gesagt als Kind, deshalb möchte ich da direkt anknüpfen. Ich habe es als Kind geliebt, vor Menschen zu sprechen, was sehr untypisch ist, weil die meisten Kinder da eigentlich eher ein bisschen zurückschrecken. Und das waren Weihnachtsfeiern vor dem Nikolaus oder bei dem Geburtstag von der Oma. Also es gibt wirklich so Videos von mir, wo ich, keine Ahnung, also super, super jung war und da vorne dann stehe.
Können wir nachher noch einspielen, wenn du willst, aber okay.
Ja, gerne. Also das können wir machen, da stehe ich dazu. Wo ich da wirklich als kleiner Knirps da vorne stehe und meine erste Keynote halte. Das war natürlich alles noch sehr in einem anderen Format, aber ich habe diesen Kontakt schon immer gesucht. Ich fand es immer toll, vor Menschen zu stehen und ich habe es auch in der Schule geliebt, Vorträge zu halten. Also das ist schon etwas, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, was eben immer mich begleitet hat. Das hat mir super Spaß gemacht, das hat mir hat mich angezogen. Ich habe andere dabei beobachtet, fand es immer super interessant. Also diese Leidenschaft zu sprechen, das war schon immer da. Dann, über was spreche ich, ist ja dann noch die Frage, wie kam es zur Psychologie? Ich hatte eigentlich einen ganz, ganz anderen Plan, als ich in der Schule war. Da muss ich ein bisschen ausholen. Ich war als kleines Kind sehr, sehr oft bei einem ganz bestimmten Zahnarzt, weil ich enorme Zahnprobleme hatte, was auch wieder eine Vergangenheitsgeschichte hatte. Nicht so wichtig jetzt. Auf jeden Fall, ich war sehr, sehr oft beim Zahnarzt. Und ich hatte da einen Zahnarzt, der war mit so einer Leidenschaft bei seinem Job dabei. Also der hat wirklich gebrannt für seine Tätigkeit. Und das hatte eine sehr große Prägung auf mich, weil ich diese Leidenschaft so toll fand. Ich konnte als kleines Kind das aber noch nicht richtig differenzieren. Das heißt, ich habe gesagt, okay, ich möchte auch Zahnmedizin machen. Das ist auch mein Weg. Und das war dann entschieden. Das war dann ein Plan, den ich mir gemacht habe. Es war natürlich auch so, dass ich hatte gute Noten in der Schule. Das heißt, es hat dann irgendwie auch gepasst mit der Medizinrichtung. Und dann haben auch alle gesagt, das macht ja total viel Sinn. Das kann man so total gut planen. Und dann war so dieser Plan, ich studiere Zahnmedizin, war fest. Und ja, ich habe mir dann mal Zeit genommen nach dem Abitur und habe da wirklich Praktika gemacht, habe mich da drauf einlassen in diese Welt und habe einfach gemerkt, in diesem Moment habe ich dann gemerkt, okay, es war seine Leidenschaft, es ist aber nicht meine Leidenschaft. Ich fand es immer toll, in diesen Pausen, wo wir dann die Menschen behandelt haben, mit den Menschen zu sprechen. Und da waren Ängste oft da, es waren ja oft schwierige Dinge, die da behandelt wurden. Und da auf diesen Menschen einzugehen, den Menschen zu verstehen, ihm Halt zu geben, das war das, was ich dann wirklich faszinierend fand. Und wo ich gemerkt habe, okay, das mich interessiert gar nicht so sehr dieses Körperliche ganz im Detail, was da an Prozessen abläuft, sondern wirklich, was passiert da oben in unserem Gehirn, in unserem Denken, in unserem Fühlen. Und ja, dann kam ich eben auf die Psychologie-Richtung. Und Psychologie war für mich ganz lang mit Therapie assoziiert, dass ich dachte, da gibt es nur diesen klinischen Bereich. Bis ich gemerkt habe, nein, gibt es nicht. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Leistung, von Leistungskultur, von Effizienz, von all diesen Themen, aber eben so, dass es dem Menschen gut tut, dass wir den Menschen mitnehmen. Ist immer die Frage, wem dient das? Also das lebe ich auch selber sehr. Und ja, so kam das dann irgendwann zusammen, dass das eben die Psychologie war und das Sprechen.
Ja, das ist eine schöne Reise, die du beschrieben hast. Also wenn du jetzt auf dein Motto guckst, Wirkung, Wandel, Wissenschaft, wann ist das entstanden und was bedeutet das für dich im Alltag? Lebst du das in allen Facetten? wie man so schön sagt, oder ist es für dich auch nur einfach der Antrieb?
Ja, natürlich lebe ich das. Also es ist mir, für mich war die Wissenschaft immer sehr wichtig. Ich wollte immer ein Fundament haben für alles, was ich mache oder auch bei allem, über das ich rede. Deshalb eben auch mein Weg mit Studium und Promotion und Co. Und Wandel. Wir brauchen Wandel als Gesellschaft, als Unternehmen in jedem Bereich. Das ist ja, unsere Welt ist so im Wandel wie noch nie. Deshalb, das ist eigentlich ein Status quo, was gerade so passiert. Und Wirkung ist natürlich, nur durch Wirkung erreichen wir Veränderung. Nur durch Wirkung erreichen wir überhaupt einen Wandel. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass wir Menschen mitnehmen müssen, dass wir Menschen erreichen müssen, weil Wissen allein eben dann doch nicht reicht. Also das sind so drei Räder, die zusammengreifen, um uns voranzubringen. Und wie das entstanden ist, das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Also das war irgendwie, das war dann auf einmal in meinem Kopf.
Ja, so einen Dreiklang hat man ja oft, wenn man irgendwo kommunikativ etwas Klarheit für sich selber sucht, dann kenne ich einige Sachen, sowas Mensch, Marke, Motiv zum Beispiel von meiner Geschäftspartnerin, solche Themen und da kommt ganz viel Kraft drüber, wenn es aus einem heraus entstanden ist, ja, ohne KI.
Genau. Hat man ja schon in der Schule gelernt, dass Dreiklänge gut sind, also Grüße
genau,
gerne raus.
Das kann man ausbauen und dann gibt es noch auch im Keynote-Speaking gibt es ja auch den Dreiklang oder eben dann noch plus eins, one more thing und so weiter. Genau.
Ja.
Wenn du auf der Bühne stehst, deine Keynote oder deine Vorträge, was unterscheiden die von klassischen Motivations- oder Trainern auf der Bühne?
Es ist die Kombination aus Psychologie und wirklich diesem Wirkungsthema. Also mir ist ganz, ganz wichtig, die Leute wirklich mitzureisen, da auch was zu durchbrechen. Ich bin auch sehr oft in konservativen Kontexten, wo wir auch, ich sag mal, viele alte, weise Männer haben. Und da wirklich die Leute zu aktivieren, da etwas Neues reinzubringen und ja, einfach so einen Baueffekt zu haben und gleichzeitig mit der Emotion wertvollen Inhalt zu vermitteln.
Und du sprichst ja da über ein Wachstumsmindset, psychologische Sicherheit, emotionale Intelligenz, Neuroplastizität, solche Themen. Was ist da für dich ein Thema, was dir besonders unter den Nägeln brennt oder wo du glaubst, das möchtest du in die Welt bringen?
Boah, das
oder ein Bewusstsein, was du da vielleicht schüren möchtest?
Es geht mir um das Bewusstsein für den Menschen, wirklich. Wie denken wir Menschen, wie handeln wir Menschen, wie fühlen wir Menschen? Das sind so diese Faktoren und ich könnte gar kein Thema rausnehmen, wo ich sage, das ist mein Lieblingsthema, weil ich diese Themen alle total faszinierend finde und ist natürlich auch je nach Auftrag, je nach Kontext ein ganz anderer Fokus relevant in diesem Bereich mit einem bestimmten Ziel. Deshalb schlussendlich geht es auf menschliche Dynamiken zurück und das ist auch das, was mich eben fasziniert. Was ist da oben bei uns los? Was passiert da und wie können wir da auch Einfluss nehmen?
Ich würde trotzdem gerne einen Begriff Neuroplastizität rausgreifen, weil mir das auch bei einem anderen Podcast mit Tanja Eggers, ihr Mann hat einen Schlaganfall und wie er sich zurückgekämpft hat und die Stärke eigentlich eines menschlichen, nicht nur Gesamtorganismus, sondern auch des Gehirns, immer wieder neue Verbindungen zu knüpfen. Ja. Ist das nicht auch etwas, was wir brauchen, um diese Zukunft überhaupt zu meistern?
Ja.
Da wieder neue Bilder in den Kopf zu setzen und dadurch eben, so wie ich sage, die Zukunft wieder bewusst zu lenken?
Unser Gehirn ist eine unglaublich coole Maschine. Unglaublich coole Maschine. Und wir sollten halt auch erkennen, dass es eine unglaublich coole Maschine ist und dass wir diese Maschine eben auch bewusst beeinflussen können. Und das ist Neuroplastizität, dass wir uns das vorstellen können wie so eine Autobahn und die Straßen, die Bahnen, die wir immer wieder pflegen, die werden zu unserem Leben, zu unserer Wahrnehmung. Das ist ja auch, nichts da draußen ist objektiv. Also unsere ganze Wahrnehmung ist ja subjektiv und es ist ja auch schon, wie schauen wir in die Zukunft? Schauen wir da mit einer positiven Haltung rein oder mit einer eher negativen? Und da ist natürlich auch welche Denkmuster pflegen wir? Wie gehen wir mit Unsicherheit um, all diese Themen? Und ja, das ist, hat ja auch viel mit dem Thema Selbstführung zu tun.
Lass uns jetzt nochmal zu deiner Kernaussage, auch Titel des Podcasts, Psychologie ist Überlebenskompetenz. Ich habe das abgekürzt, du sagst halt, Psychologie ist kein Nice-to-have mehr heutzutage, sondern sie ist halt einfach diese Überlebenskompetenz. Ja. Was steckt da drin an Botschaft, an Weisheit vielleicht sogar, Versuch uns da mal mitzunehmen.
Ich glaube, also verschiedene Punkte. Wir haben unglaublich viel Veränderungen, haben wir es ja schon ein paar Mal gesagt, mit KI-Technologie und all das. Und das macht natürlich auch etwas mit den Menschen. Wenn wir den Menschen neue Tools an die Hand geben, wenn wir da Veränderungen bewirken, dann sind da Ängste, dann sind da Unsicherheiten. Und da müssen wir es eben schaffen, diesen Kontext des Menschen aufzumachen und mitzunehmen. Ansonsten bringt uns das alles nichts. Wir können die beste Technologie haben. Wenn wir den Menschen nicht dazu bringen, sie zu nutzen, ohne Angst, ohne Unsicherheit, dann, ja, also wir brauchen immer beides einfach. Das Zweite ist, dass ich bin überzeugt, wir unterschätzen massiv, wie stark dieses Bedürfnis nach Menschlichkeit wird. Das ist, wir Menschen sind auch nur leistungsfähig, wenn es uns gut geht. Wenn wir ganz, ganz viel KI um uns haben, ganz viel Technologie, das ist schön und gut und vielleicht werden wir an manchen Stellen super effizient, aber wenn wir kein Wohlfühlen mehr haben, wenn wir keine Sicherheit mehr im Menschlichen haben, psychologische Sicherheit, all diese Themen, kein Zugehörigkeitsgefühl, einer der Hauptfaktoren für Motivation, dann funktioniert eben auch Leistung nicht mehr. Und ich glaube, das unterschätzen wir derzeit noch massiv, wie sehr sich Menschen nach Mensch sehnen werden. Und da gilt es eben jetzt auch schon, die Bausteine zu legen. Beantwortet das deine Frage?
Ja, alles beantwortet meine Frage, weil wir halt im großen Kontext sind und sicherlich nicht immer nur scheibchenweise rausschneiden können. Ja. In einem anderen Podcast mit Professor Dr. Pero Micic haben wir darüber gesprochen, ja, was bleibt uns noch als Mensch, ja, wenn KI und Roboter alles, ja, übernehmen, dann ist es eben Menschsein. Und er sagte dann, exzellenter Mensch. Ja. Und in dieser Exzellenz steckt ganz viel an, ja, auch an alten Werten drin. Also auch ja, einfach Verlässlichkeit, Vertrauen, ja, Nähe, ja, ein guter Gesprächspartner zu sein. Und das, denke ich, deckt sich sehr gut mit dieser, ja, wir müssen vielleicht eine neue Überlebenskompetenz aufbauen, um diese soziale Interaktion wirklich eins zu eins auch wieder zu leben. So wie wir es jetzt im Podcast machen, auch wenn wir heute nicht persönlich zusammen sind, kommt aber da natürlich auch eine Nähe rüber. Und das, ja, ist mir natürlich auch immer ganz wichtig in solchen Gesprächen.
Das ist genau, ich nenne das gerne Co-Kreation. Das ist ja auch genau das, ja, was wir gerade machen. Wir nutzen die Technologie als Tool, um diesen Podcast aufzunehmen. Wir schauen, was ist auf dem Markt, was gibt es da an Effizienz und Tools rauszuholen. Aber wir sind im menschlichen Kontakt. Und du könntest dir jetzt da auch einen Roboter hersetzen, der dir die Fragen beantwortet und mit dir in Austausch geht. Aber das hätte nicht die gleiche Resonanz. Resonanz ist ein Thema der Zukunft, dass wir Menschen in Resonanz gehen, emotionale Resonanz. Und jeder Mensch möchte gesehen werden, jeder Mensch möchte geschätzt werden. Und das ist auch etwas, was wir nicht vergessen dürfen. Es bringt nichts, wenn wir da Technologien bis zum Umfallen haben und die Menschen sich nicht mehr gesehen fühlen. Das ist auch das Thema Sinn, Bedeutung, sieht man ja auch an jüngeren Generationen, dass das immer relevanter wird. Warum arbeite ich eigentlich? Warum mache ich das, was ich mache? Dass wir wirklich etwas, wir wollen gesehen werden und wir wollen etwas bewegen. Und das müssen wir in Einklang bringen.
Wenn du, so wie du sagst, in Resonanz gehst, in deinen Beratungsmandaten mit Führungskräften oder in Unternehmen, was passiert da? Was sind das für... setzt du da spezielle Tools oder also jetzt nicht technische Tools, sondern Methoden, würde ich eher lieber sagen, ein, um sie aus ihrer Komfortzone herauszuholen? Oder wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich dich buchen würde? Wie gehst du dann vor?
Also wenn du mich buchen würdest, hättest du ein konkretes Anliegen oder einen konkreten Kontext. Deshalb, das kann sehr unterschiedlich sein. Deshalb gibt es da nicht die eine Antwort. Was generell wichtig ist und was wir generell als Gesellschaft, finde ich, auch viel öfters machen sollen, ist erstmal zuhören und verstehen. Wir sind ja in einer sehr, sehr hohen Schnelligkeit drin, dass wir auch immer gleich reden möchten und erstmal verstehen, was ist eigentlich los. Zuhören, Fragen stellen sind sehr wichtig. Und dann eben schauen, ich kann dir diese Frage nicht beantworten, da bräuchte ich etwas mehr Informationen, um was es dir konkret geht, was du da erreichen möchtest.
Ja, was Konkretes. Also ich finde weiterhin, wie ein Unternehmer, würde mich interessieren, seine Mitarbeiter durch diese Unsicherheit führt, die er ja teilweise selber spürt, ja, wenn er ehrlich zu sich ist. Ja. Ja, wenn ich mit dieser Aufgabe zu dir kommen würde, welche Tools würdest du mir an die Hand geben können oder wie würdest du da vorgehen, wenn das konkret genug ist?
Ja, ich würde dir erstmal, es ist schwierig, das konkret zu machen, so, aber das ist, ich würde dir erstmal Fragen stellen. Also warum hast du das Gefühl? Woher kommt das Gefühl, dass du denkst, du musst diese Unsicherheit überhaupt wegbekommen? Das ist ja schon mal der erste Punkt, den ich ganz, ganz oft beobachte, dass wir denken, Unsicherheit auch gerade als Führungskraft ist nicht erlaubt. Für mich ist die Kunst, Unsicherheit zu navigieren. Das ist ein Unterschied, wie sie aus, im Vergleich um, wenn wir sie ausradieren wollen. Weil das werden wir gar nicht schaffen. Und da würde ich mit dir durch verschiedene Fragetechniken erstmal gehen und herausfinden, was ist da dein Standpunkt? Wie siehst du das und wie agierst du und wie können wir das vielleicht auch ändern? Es geht ja auch viel darum, gerade als Führungskraft, als Unternehmer, mich authentisch zu zeigen. Menschen spüren, ob du gerade du bist oder ob du so tust, wie du da ganz sicher bist, aber eigentlich bist du es nicht. Und eine Führungskraft darf auch oder ein Unternehmer darf auch verletzlich sein, darf auch mal unsicher sein. Es geht immer darum, um die Resonanz und dennoch handlungsfähig zu bleiben. Deshalb, da würden wir dann Step by Step reingehen, aber das müssten wir dann auch Step
Nee,
by Step
alles gut.
machen.
Nee, alles klar. Da sollte ich dann auch eine Antwort geben. Alles klar.
Genau.
Genau. Jetzt würde ich einfach gerne, weil so haben wir uns ja auch kennengelernt, in Anführungszeichen über LinkedIn, und deine Reichweite, Sichtbarkeit ist mir über die Jahre, nicht über die Jahre, über den letzten Jahr vor allen Dingen, aufgefallen. Du bist ja, glaube ich, so seit 14 Monaten oder 15 Monaten aktiv, wie du erzählt hast im Vorfeld, und hast da diese Power, sage ich mal, aufgebaut, diese Reichweite aufgebaut. Wenn du das jetzt für dich analysierst, was ist dein Erfolgskonzept oder Rezept oder Geheimnis oder wenn du es teilen möchtest?
Ja, die Psychologie, also LinkedIn hat wirklich ganz viel mit Psychologie zu tun. Ich muss es schaffen, dass ich die richtigen Themen treffe. Ich muss ganz, ganz viel mit Gefühlen und Emotionen arbeiten. Ich muss Resonanz bewirken können. Ich brauche ja auch Engagement. Also das ist mit der Faktor auf LinkedIn, dass du Erfolg hast, dass Leute liken, interagieren, Kommentare schreiben. Und ja, es ist eigentlich pure Psychologie. Wir müssen Menschen verstehen, die eben auch auf dieser Plattform sind. Wie erreichen wir die? Und das ist dir wahrscheinlich jetzt sehr, für dich sehr abstrakt, wenn ich das so sage. Aber das ist mal der Grundschlüssel.
Und war das von Anfang an dein Start-Mindset? Hast du das so analysiert oder hast du da ausprobiert und am Anfang verzweifelt immer neue Formate gesucht?
Es ist natürlich auch ein Ausprobieren. Und du musst testen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ich sage das auch sehr, sehr gerne. Intelligenz bedeutet nicht, dass ich immer das Allerbeste mache. Ich finde an vielen Stellen auch sehr viel smarter, was ich in meinen Promotionen schreibe im Vergleich zu dem, was ich in LinkedIn-Posts schreibe. Man könnte jetzt sagen, okay, das könnte noch tiefer gehen, das könnte noch mehr in die Wissenschaft reingehen. Es ist wichtig zu verstehen, in welchem Kontext bin ich gerade. Und das ist wirklich auch die psychologische Definition von Intelligenz, dass wir in einem Kontext zielorientiert agieren. Und da ändert sich auf LinkedIn eben unglaublich viel die ganze Zeit, dass wir verstehen müssen, okay, was für Formate funktionieren gerade, was für Themen funktionieren gerade, was ist vielleicht auch gesellschaftlich gerade interessant. Und da so eine gewisse Flexibilität sich erlauben und auch da ganz bewusst mitgehen und rausfinden, was funktioniert. Ich erlebe sehr oft Menschen, die haben dann ein Thema, ein Format, und dann sind sie davon überzeugt, dass das das Allerbeste ist. Und das kann ja sein. Ich bin zum Beispiel auch ein Fan von Videos. Wenn aber Videos gerade einfach nicht so gut ausgestrahlt werden, dann ist es vielleicht gut, dass ich das hier und da mal nutze, weil ich finde, das macht so, so viel persönlicher. Ich finde das ganz, ganz klasse. Aber es bringt dann nichts, wenn ich nur stur auf Videoposts gehe, weil die werden nicht ausgestrahlt. Und deshalb eine Kontextanpassung ist definitiv wichtig und wie gesagt, psychologisch auch ein Zeichen von Intelligenz.
Ja, genau.
Weil ich möchte mich jetzt hier nicht intelligent darstellen, falls es so rüberkommt. Das ist ganz losgelöst.
Ich glaube schon, dass du sehr intelligent bist und das darfst du auch selbstbewusst sagen, also um Gottes Willen. Und der Doktortitel wird ja, glaube ich, auch demnächst erscheinen, wenn ich das so sagen darf, gell?
Ja, das ist. Meine Promotion ist durch, Academia ist nur unglaublich langsam mit ihren Prozessen. Deshalb warte ich darauf, dass das alles offiziell dann ausgestellt ist, bevor ich das auch hinschreiben möchte. Aber die Promotion ist abgeschlossen, genau.
Na, Glückwunsch auf jeden Fall.
Ja,
Klasse.
machen wir dann, wenn es ganz durch ist.
Ja, okay, gut. Aber jetzt nochmal zurück zu deiner
Ja.
Content-LinkedIn-Strategie. Gibt es diese Strategie oder ist da ganz viel so, wie du gerade gesagt hast, beobachten, anpassen oder gibt es ein Geheimnis deines Contents?
Du hast Stellschrauben und die hast du definitiv. Mich fragen auch immer wieder Leute an, ob ich helfen kann, das Gleiche aufzubauen. Und ich habe immer ein paar Leute im Hintergrund, bei denen ich da das auch mache und da unterstütze. Und wir haben Stellschrauben, an denen wir drehen können. Jeder, der dir ein LinkedIn-Framework verkaufen möchte, der zu dir sagt, hey, das und das musst du machen bei jedem Post und easy, dann nimmst du diese Vorlage und machst es einfach und dann funktioniert das. Das gibt es nicht. Es gibt nicht diese Lösung. Es gibt nur eine Bewusstseinsschärfung für, welche Stellschrauben habe ich, wo muss ich drehen? Und es hat natürlich dann auch viel mit sprachlicher Kunst zu tun, wie ich das alles, wie man das alles verknüpfen kann und auch wie ich mich auf LinkedIn verhalte. Deshalb, es gibt strategische Stellschrauben, aber es gibt kein Framework, das du einfach so über deine Posts machen kannst und fertig. Es kommt auch ganz darauf an, wenn du jetzt das kopieren würdest, was ich mache, dann bist du an einem ganz anderen Punkt in deiner LinkedIn-Entwicklung. Genauso wie wenn ich das jetzt machen würde, was du machst. Das wird nicht matchen, weil wir an anderen Punkten sind. Und das ist eben auch ganz, ganz wichtig für diesen Kontext. Wo stehe ich? Was für Stellschrauben habe ich in meiner aktuellen Entwicklung? Und jeder steht auch an einem anderen Punkt. Und da eben adjustieren. Deshalb es ist komplex. Aber es ist machbar. Also man hat schon viel in der Hand. Man hat nicht das ist auch eine ganz wichtige Sache, man hat nicht den Erfolg eines einzelnen Posts in der Hand. Und auch nicht den Erfolg von 5 Posts. Aber man hat den langfristigen Erfolg über einen gewissen Zeitraum hinweg hat man in der Hand, definitiv.
Und diese typischen Geschichten, wie oft postest du? Jeden Tag oder 3-mal in der Woche? Oder gibt es da bei dir klare Vorgaben? Weil da hört man ja auch immer den perfekten Rhythmus und welche Tage und was weiß ich. Was ist deine Erfahrung?
Erstmal, ich bin ein Fan von Leichtigkeit. Mhm. Das ist auch die Energie, die du in einen Post reinbringst und die du allgemein in dieses ganze LinkedIn-Game reingibst, die spüren Menschen. Deshalb von Anfang an, ich sehe das ganz bewusst als Arbeitszeit. Ich mache mir diese Arbeitszeit ganz bewusst schön. Das heißt, ich gehe auch sehr gerne in Cafés zum Beispiel, bestelle mir da einen schönen Matcha und dann mache ich mein LinkedIn. Das heißt, ich freue mich da wirklich jeden Tag drauf. Also ich integriere das ganz bewusst in meinen Alltag. Wenn ich natürlich, ich bin super viel unterwegs, ich fliege super viel nach Deutschland hin und her. Deshalb mache ich das auch oft am Flughafen. Aber ich mache es mir einfach schön. Das heißt, es ist für mich etwas, wenn ich an LinkedIn denke, es ist erstmal sehr positiv assoziiert. Ich habe da Lust drauf. Und ich glaube, das spüren Menschen. Gleichzeitig brauchst du auch eine gewisse Disziplin. Wir haben in der Psychologie den Merrick-Spoeschel-Effekt. Das heißt, du musst einfach konstant sichtbar sein. Das ist einfach sehr, sehr wichtig, dass du immer wieder ausgestrahlt wirst. Du wirst ja nie allen deinen Followern ausgestrahlt. Das ist ein unglaublich kleiner Prozentsatz, der überhaupt deine Posts angezeigt bekommt. Ich habe mir selber das Ziel gesetzt, dass ich die ersten 6 Monate wirklich täglich poste. Ich habe das durchgezogen, weil ich eben mir ganz bewusst, es hat, glaube ich, an 99% der Tage geklappt. Manchmal hatte ich irgendwie gleich morgens einen Auftritt oder so, wo es nicht geklappt hat. Aber 99% hat es geklappt, weil ich das eben bewusst auch so legen konnte. Und morgens kann sich jeder eine Stunde rausnehmen, davon bin ich überzeugt. Egal, ob es in der Bahn, am Flughafen oder daheim. Und ich habe das wirklich durchgezogen und inzwischen ist das sehr, sehr unterschiedlich. Also ich sag mal, von 0 bis 7 Mal ist alles dabei. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich gerne jeden Tag posten. Ich empfehle immer 3 bis 4 Mal, wenn du es aufbauen möchtest, ist schon für mich Minimum. Es gibt aber auch immer wieder Wochen, wo ich halt zum Beispiel im Assessment bin, wo wir um 6.30 Uhr starten und dann um Mitternacht aufhören. Das heißt, das ist halt dann schwierig, das noch zu integrieren. Deshalb habe ich immer mal auch eine Woche, wo ich gar nichts mache oder mir auch mal eine Woche Urlaub nehmen. Das ist ja auch so Disziplin und Leichtigkeit. Am Anfang ist es wichtiger und dann kannst du dir auch eine gewisse Flexibilität und einen Freiraum erlauben.
Also auf Vorrat hast du nichts im Köcher.
Ich habe, bevor ich mit LinkedIn begonnen habe, habe ich Content für 2 Monate vorproduziert. Und ich habe dann gemerkt, das macht nicht so viel Sinn, weil ich habe das dann komplett weggeworfen. Und das ist auch etwas, was man, glaube ich, einfach lernen muss, auch gerade im Unternehmertum. Du wirst Dinge zweifach machen, du wirst sie dreifach machen. Das ist aber nicht umsonst, sondern das ist einfach Entwicklung. Und ich habe einfach gemerkt, okay, ich habe hier was vorproduziert, ohne dass ich das erste Mal überhaupt gepostet habe. Und dann habe ich schnell gemerkt, okay, was sind dann einfach die Stellschrauben? Dann habe ich das alles nochmal nachadjustiert, neu gemacht. Und ja, ich bin also vorplanen. Ich bei mir persönlich plane gefühlt nichts mehr vor. Ich mache das sehr spontan, auf was ich gerade Lust habe, was ich gerade fühle, wo ich mit meiner Energie wirklich voll dahinter stecke. Aber ein gewisses Plan ist natürlich gerade auch am Anfang Das würde ich jetzt nicht abraten.
Ich habe meine KI gefragt, wie sie deinen LinkedIn-Kanal irgendwie analysiert. Ich lese das mal vor. Also Selinas Content folgt einem klaren Muster. Wissenschaft zugänglich machen, klare Haltung zeigen, kurze Impulse mit tiefem Anker. Posts verbinden Fakten mit Emotionen und das entspricht dem psychologischen Prinzip der elaborativen Kodierung. Okay. Wissen, Wissen wird behalten, wenn es emotional besetzt ist. Also das ist, würdest du es unterschreiben oder hast du das irgendwann mal so dir so definiert
diese,
für dich?
Diese Wörter, die du gerade genannt hast, diese Fachwörter, die stelle ich mir natürlich auch bei jedem Post. Da mache ich immer eine Checkliste und hake das ab.
Ja, okay, erledigt.
Emotion ist mit das Thema auf LinkedIn. Und da hast du natürlich eine ganze Bandbreite, mit was du spielen kannst. Du kannst mit Provokation spielen, was ich ganz bewusst gemacht habe und immer noch mache. Aber auch gerade ganz am Anfang, mir war es klar, der Algorithmus muss mich erstmal aufstrahlen, der muss mich erstmal lieben lernen. Wir sind jetzt noch in dieser Kennenlernphase drin. Und er muss ganz, ganz schnell auf mich abfahren. Und den kannst du durch Provokation natürlich auch füttern, dass du dich zu Themen ganz stark positionierst. Viele sind auf LinkedIn sehr weichgespült, haben Angst, dass da irgendwie Reibung entsteht und gehen dann in ein Thema rein mit, ja, aber dann gibt es auch noch das und das und das. Und ich habe mich von Anfang an sehr, sehr klar zu Themen positioniert, was die Leute dann noch angezogen hat, was natürlich auch Gegenwind gibt. Also wenn du dich als Persönlichkeit etablierst auf LinkedIn, wirst du immer auch Reibung bekommen, was sehr wichtig ist und auch was sehr wertvoll ist. Und ja, Emotionen. Erstmal, jeder Beitrag muss dir dienen. Die Frage, die ich mir bei jedem Beitrag stelle, ist, dient er mir? Und da gibt es auch wieder verschiedene Antworten. Warum dient er mir? Dient er mir, weil ich jetzt wirklich Expertise vermittle, psychologische Expertise? Dient er mir, weil ich vielleicht eine schlaue Perspektive auf ein Thema habe, die von der Norm abweicht? Dient er mir, weil ich hier vielleicht sprachlich irgendwas total gut darstellen kann? Und da empfehle ich auch immer ein bisschen mehr Flexibilität, die man sich auch selber erlauben kann. Nicht jeder Post dient mir nur, weil ich da jetzt ganz tief in meine Expertise reingehe. Das kann auch etwas sein, was auf meine Persönlichkeit einzahlt. Und das vermischt sich natürlich auch die verschiedenen Ebenen. Und Emotionen, du kannst mit Berührung arbeiten. Du kannst mit Provokation arbeiten. Du kannst mit Überraschung, mit Widerspruch arbeiten. Das sind alles Emotionen, aber du musst eben diese Emotionen reinbekommen, weil sonst kriegst du Menschen gar nicht erst dazu, dass sie lesen, dass sie weiterlesen. Und was mir von Anfang an auch sehr wichtig ist und wo ich sehr viel Zeit reingesteckt habe und das auch immer noch tue, Menschen zu antworten. Wenn ich einen Beitrag sehe und ich kommentiere bei der Person und ich mache das dann noch bei drei anderen Beiträgen von dieser Person und die Person antwortet mir nicht zurück, dann habe ich keine Lust mehr. Das ist natürlich auch eine Konditionierung, wie ich mit menschlichem Verhalten umgehe. Jeder Mensch möchte gesehen werden. Wenn wir Kommentare schreiben und dafür nicht gesehen werden, dann ist das doof für uns. Dann wird dieses Verhalten weniger, weil es nicht belohnt wurde. Es wurde eher bestraft. Und das ist etwas, was ich ganz, ganz aktiv mache. Also ich antworte so gut es geht auf alle Kommentare. Ich beantworte auch alle DMs. Ich brauche manchmal etwas, weil dieses Postfach echt überläuft. Aber ich sehe Menschen und ich nehme mir bewusst die Zeit, diese Menschen auch zu sehen. Und ich schätze das auch total wert und freue mich darüber, wenn Menschen in Interaktion gehen. Und das ist auch etwas, wo viele, glaube ich, auf LinkedIn sehr bei sich sind. Und denken, okay, ich hau da jetzt meinen Post raus und es ist super, dass sie liken und kommentieren. Ja, aber dann gib ihnen auch was zurück. Das ist Zeit, die dieser Mensch genutzt hat, um deinen Post zu lesen und zu kommentieren. Dann schätze das auch wert.
Ja, also ich finde es genau richtig. Es ist keine Selbstdarstellung, sondern es ist immer noch ein Social Network. Ja, auch wenn es durch die Algorithmen immer verfremdeter wird. Das ist natürlich die technische Geschichte. Wir sind nicht mehr wirklich mit unserem Netzwerk verbunden. Es ist eher dieses Interest-Media und trotzdem kann man eben eine Beziehung aufbauen, wenn man eben so eine große Volkschaft natürlich aufbaut wie du oder andere und da dann noch nahbar zu bleiben. Und wenn man das spürt, dann folgt man dir, glaube ich, und ich denke, heute kommt es auch rüber, was vielleicht dieser Code ist, der LinkedIn-Code, und der ist halt einfach wirklich diese Nahbarkeit und auch diese Menschlichkeit. Und auch wenn es vielleicht mit psychologischem Grundwissen verpackt ist, ist es trotzdem echt und ehrlich. Das spüre ich heute. Das will ich dir gerne gut spiegeln.
Das weiß ich selbst.
Nein, doch, das muss sich auch entwickeln in so einem Gespräch. Aber jetzt reden wir schon gut eine halbe Stunde und ich merke das. Also ich habe, glaube ich, verstanden, was deine Postings ein bisschen anders machen und das habe ich auch beobachtet, dass du sehr viel kommentierst, dass du sehr viel auf die Leute eingehst und ja, also das ist schon eine gewisse Extraklasse.
Und das sind auch, wenn ich da noch an, erstmal vielen Dank wirklich, das weiß ich sehr zu schätzen. Es sind einfach nur der LinkedIn-Coach, wenn man das nochmal runterbrechen möchte. Es sind einfach diese Stellschrauben. Wie gehe ich mit Menschen um? Wie konditioniere ich auch Menschen? Das klingt immer so manipulativ. Alles, was wir machen, ist in einer Art und Weise Beeinflussung, Manipulation. Und das ist in keinster Weise negativ zu bewerten. Das ist, wenn du bei mir kommentierst und ich darauf keine Reaktion zeige, ist das auch eine Beeinflussung, Manipulation, weil du es nicht mehr machen wirst. Das heißt, unser eigenes Verhalten prägt ja die ganze Zeit das Verhalten der anderen. Und auch einfach so ein Bewusstsein zu schärfen, dass man das eben auch bewusst machen kann und sollte, um eben Menschen auch wertzuschätzen und dieses Verhalten auch beizubehalten. Das andere ist zum Beispiel das Prinzip der Einfachheit. Unser Gehirn liebt Einfachheit. Wir Menschen sind immer so stolz darauf, wenn wir möglichst komplex, möglichst schwierig da argumentieren und Dinge darstellen. Und auch das Prinzip der Einfachheit ist so eine strategische Stellschraube. Wie schaffe ich es, dass mein Post auch visuell einfach zu verarbeiten ist? Dass mein Gehirn da, meine Augen da drauf schauen und das einfach leicht ist. Wie schaffe ich es auch, eine konkrete Botschaft in diesem Post zu bekommen? Ohne dass da so ein Wirrwarr entsteht, wo ich am Ende, warum kommentieren Menschen? Wenn die am Ende sich überlegen müssen, okay, was genau war jetzt nochmal der Punkt und was genau soll ich da kommentieren? Ich muss es schaffen, dass ich durch diesen Post hinweg einen klaren Faden ziehe, dass die Menschen am Ende gar nicht anders können, als zu kommentieren. Entweder weil sie so zustimmen oder weil sie so dagegen sind. Und das sind alles so Stellschrauben, die kann man nur auf einem abstrakten Level erklären. Aber man kann damit arbeiten und man kann bei diesen Stellschrauben besser werden. Und ja, das ist so der LinkedIn-Code.
Naja, das ist, ja, den definieren wir heute auf jeden Fall neu, das steht fest. Und du hast erzählt, wenn man jetzt einfach nochmal ganz platt auf Formate rüber runtergeht. Yeah, yeah. Video ist für dich natürlich, wäre das Ideale, aber wird nicht so ausgestrahlt oder so. Da gibt es halt den Algorithmus oder eben eine Strategie dahinter. Aber sonst, was ist dann Formate, die für dich am besten funktionieren? Also das reine, dieses Zitat habe ich öfters gesehen oder irgendwie so ein kleinen One-Pager, der dann irgendwo ein Thema zusammenfasst. Was ist da für dich das Erfolgsversprechendste gerade?
Das kommt sehr drauf an, wann wir über LinkedIn reden. Wir reden jetzt aktuell über LinkedIn. Das kommt darauf an, wo du in deiner Entwicklung stehst, also in deiner LinkedIn-Entwicklung. Das ist ja auch erstmal, wenn ich...
Weiß ich nicht, das musst du das mir im Nachhinein sagen.
Kannst mich gerne buchen, Stefan, dann schauen wir uns das an.
Ja, genau.
Schleichwerbung. Okay. Nein, es ist, wenn du jetzt bei LinkedIn von null anfängst und zum Beispiel einfach Zitate postest, dann nehmen die Menschen dich ja auch gar nicht als Person erstmal wahr, als Persönlichkeit. Deshalb ist es ist sehr wichtig, dass du auch erstmal deine Persönlichkeit reinbringst. Ich habe am Anfang nur mit Bildern von mir gepostet. Inzwischen poste ich auch sehr viel mit Infografiken und mit Zitaten und mit einer Mischung von Bildern. Das heißt, es kommt immer darauf an. Gerade haben wir bei LinkedIn die Sache, dass Leute eben die Beiträge abspeichern, dass das ein ganz großer Erfolgsfaktor ist. Und das machen sie vielleicht eher, wenn da kein Bild von mir drauf ist, sondern wenn da Mehrwert drauf ist, wo die Leute FOMO bekommen, wenn sie es nicht abspeichern, dass sie da irgendwas verpassen. Auch das ist wieder Psychologie. Das ist so, Verlustaversion ist da auch so ein Thema. So. Und das ist eben das, was ich meinte. Versteh den Kontext und schau, was sind da die Stellschrauben. Und die kannst du auch nicht von jemand anders kopieren, sondern du kannst nur schauen, was ist für mich relevant und was nicht. Deshalb, ich mache eine Mischung aus Zitaten, Infografiken und Fotos und eben auch mal Karussells oder sowas. Das ist Learning by Doing, was eben gerade auch funktioniert. Und das kann in einer Woche wieder ganz anders sein. Wenn es nach mir gehen würde, hätten wir wirklich nur Videos, weil ich Videos unglaublich stark finde. Ich finde, du lernst einen Mensch ganz anders kennen. Du siehst die Mimik, du siehst die Sprache. Wie bewegt sich die Person? Und das ist auch das, ganz am Anfang war der Video noch total der Hit. Und die meisten Anfragen in dieser Anfangszeit kamen bei mir über Videos rein. Weil du eben viel, viel lebendiger, viel greifbarer wirst für Unternehmen, für Events, für all das. Und ich hoffe, dass dieser Trend auch wieder zurückkommt. Ich fand den sehr schön und ich bin eigentlich überzeugt, dass er im Laufe des Jahres auch wieder kommt.
Bist du noch auf anderen Kanälen unterwegs oder hast dich jetzt nur auf LinkedIn konzentriert?
Na, also ich muss erstmal wissen, ich bin eigentlich gar kein Social Media Fan. Ich habe privat gar nichts an sozialen Medien. Ich hatte auch nie was. Ich hatte irgendwie mal 2 Wochen in meinem Leben Instagram und that's it. Was ja auch total untypisch ist für meine Generation. Aber ich bin sehr, sehr gerne im echten Leben. Lebensintensität ist für mich ein großes Motto. Und ich sehe einfach keinen Sinn darin, mein Leben privat auch online darzustellen. Und ich wusste aber natürlich, ich habe große Ambitionen für meine Karriere. Und mir war natürlich bewusst, dass ich irgendwann an den Punkt komme, wo ich eben digitale Sichtbarkeit beruflich auch aufbauen muss. Und deshalb habe ich dann 2024 Ende des Jahres mit LinkedIn gestartet. Und ich bin nur auf LinkedIn aktuell. Ich hätte zum Beispiel Lust, YouTube-Videos zu machen. Aber es ist natürlich auch einfach eine Zeitfrage. Und wie viel bringt es dann wirklich, wenn man da die Energie reinsteckt? Deshalb langfristig, wer weiß, was da noch alles kommt. Aber im Moment ist es hauptsächlich bis nur LinkedIn.
Okay. Aber dein Leben und natürlich ja nicht nur die Sichtbarkeit, was hat sich sonst alles noch verändert? Im Positiven, vielleicht aber auch im Negativen.
Durch LinkedIn meinst du?
Durch LinkedIn, durch deine Präsenz, durch deine Sichtbarkeit. Oh, okay. Sicherlich sind viele Türen aufgegangen. Darüber brauchen wir.
Ja, total.
Das denke ich mir. Aber das ist auch deine. Was war vielleicht auch eine negative Erfahrung dadurch, durch die Sichtbarkeit?
Oh ja. Also möchtest du das Positive oder das Negative oder beides?
Beides.
Ja, dann beginnen wir mal. Ihr Psychologen sagen immer, man soll mit dem Positiven beginnen. Deshalb ist es einfach unglaublich viel entstanden. Es ist vielleicht auch wichtig zu sagen, ich arbeite ja wirklich nur über Content. Also ich mache nichts mit Outreach oder mit irgendwelchen Funnels oder ich weiß nicht, was es da für LinkedIn-Guru-Strategien gibt. Ich mache wirklich nur Content und da hat sich einfach unglaublich viel ergeben vor. Und ich habe jetzt einen Buchvertrag, der wäre auch ohne LinkedIn nicht zustande gekommen. Und ich habe auch viele weitere Anfragen für zum Beispiel Buchprojekte in meinem Postfach. Und das sind alles Dinge, die eben durch Sichtbarkeit entstehen. Und natürlich ganz viele Speaking-Auftritte in ganz verschiedenen Formaten, langfristige Unternehmenskooperationen. Also einfach an Aufträgen ist unglaublich viel passiert, an Möglichkeiten. Und ich meine, das ist jetzt nur 1,5 Jahre. Wenn man das auch mal so 5 Jahre weiterdenkt, ist das ein unglaubliches Potenzial. Und es war wirklich, ich habe aktuell so 500.000 bis 1 Million Impressionen. Und was ist in der Woche? Und was ist das für ein Luxus? Wo würde ich diese Menschen erreichen? Da müsste ich ganz, ganz schön viele Events in einer Woche einplanen, damit ich da überhaupt an einen Bruchteil komme. Und das ist einfach extrem viel wert. Es hat natürlich auch Schattenseiten. Ich überlege gerade ganz reflektiert, was ich jetzt hier nenne und was nicht. Sichtbarkeit. Hast du eine Präferenz, in welche Richtung wir da gehen? Ich kann dir ganz viele Schattenseiten
sagen. Nein, das ist ganz offen, was du teilen möchtest oder nicht. Okay. Also, dass es da natürlich bestimmte Anzüglichkeiten geben wird, dass es irgendwelche, das denke ich, das kann man sich vorstellen. Aber vielleicht irgendwo eine Sache, wo du sagst, hätte ich nie gedacht oder so.
Ja, okay, gerne. Also ich bin, also 99% auf LinkedIn ist wirklich super professionell. Und ich bin wirklich überrascht, wie professionell. Also 99% absoluter grüner Haken, Green Flag. Es gibt dieses 1%.
Das ist doch erstmal eine gute Botschaft.
Total, total. Es gibt dieses 1%. Und dieses 1% missbraucht LinkedIn. Und auch vielleicht auch gerade Frauen, die auf LinkedIn aktiv sind. Und dieses 1% wirst du immer haben, das wirst du nie wegbekommen. Das wird immer so gewesen sein, das wird auch noch in 10 Jahren so sein. Und auch noch in 20, 30 Jahren. Deshalb, dieses 1%, das ist immer die Art, wie reagierst du drauf. Das ist in deiner Kontrolle, aber dieses 1% hast du. Mit diesem 1% habe ich verschiedene Dinge schon erlebt. Ich glaube, das Krasseste ist, das ist jetzt erst aktuell. Es hat jemand unter dem Namen Selina Hill einen Fake-Account erstellt auf Teams. Und zwar gleich zu Beginn meiner LinkedIn-Laufbahn, also wirklich Ende 24. Und hat praktisch sich strategisch Männer rausgesucht, die bei mir kommentieren, irgendwie mal mit einem roten Herz oder so. Also hat ganz, ganz, ganz aktiv verfolgt, welche Männer sind da vielleicht anfällig. Und hat dann in meinem Namen, auch mit meinem Bild und allem, mit diesen Männern eben Kontakt aufgenommen. Und das kam jetzt alles so raus, dass mich ein Mann angeschrieben hat per E-Mail, Selina, kannst du mir diese x-tausend Euro zurückzahlen? Da habe ich gemeint, wer bist du und von was redest du? Ich habe keine Ahnung. Und es kam praktisch raus, dass diese Person da auf Teams, also das muss man sich mal reinziehen, über diesen seit Ende 24 mit diesen Männern schreibt, ihnen da, ich weiß nicht, erotische Geschichten erzählt, also sehr sexuell angehaucht alles und diesen Männern Geld abgezockt hat, ne? Und das ist etwas Sichtbarkeit, ne? Das ist natürlich, das sind die Schattenseiten. Ich bin da sehr.
Passt zur aktuellen Diskussion gerade, ja.
Ja, das passt. Ja, es wurden tatsächlich auch Bilder erstellt, also wirklich KI-Nacktbilder. Das kann man hier auch mal sagen, wenn man das wirklich thematisieren sollte auch. Ich muss sagen, ich bin da sehr entspannt. Es ist nicht okay, was da passiert, aber es ist nichts, was in meinem Einflussbereich ist. Ich habe kein Geld verloren, das haben die Männer verloren. Das ist deren Problem. Ich meine, wenn man da auch reinfällt, ich sehe das einfach auch ein bisschen als dumm an. Deshalb, das ist nichts, wo ich meine Energie rein investiere. Und ich weiß auch, dass das nicht das erste Mal sein wird. Das wird immer wieder passieren. Ich habe da eine sehr, sehr entspannte Sicht darauf. Aber natürlich sind das Schattenseiten, die man einfach hat. Und Leute, die das auch eben ganz gezielt missbrauchen. Bist du jetzt schockiert, Stefan? Du siehst so schockiert aus.
Bis jetzt war es für mich aus den Medien, aber wenn wir jetzt so eins zu eins darüber reden, dann, dann ist es schon wohl, glaube ich, ein Markt und ein Sehnsuchtsmarkt, nenne ich es mal, der kriminelle Energien weckt. Ja,
das ist natürlich auch, ich hatte am Anfang meine Adresse auf meiner Webseite im Impressum stehen. Die steht da inzwischen nicht mehr meine richtige Adresse, weil ich auch einfach Briefe bekommen habe. Und das ist natürlich, wenn da jetzt irgendwie so ein Verehrerbrief kommt, das ist das eine. Aber es kam auch zum Beispiel schon mal ein Brief, wo ein Gewehr drauf war. Und dann denkt man sich auch so, was ist da jetzt die Botschaft? Soll das jetzt irgendwie ein Witz sein? Oder ist das, also das ist halt so, man muss einfach ein bisschen aufpassen. Es gibt natürlich auch ganz viele Fake-Identitäten auf LinkedIn. Ne? Also da muss man immer schauen, wer ist wirklich die Person, die dahinter steckt. Und sich auch ein bisschen selber schützen. Und ich glaube, als Frau ist es noch viel wichtiger. Wobei man das so auch nicht sagen kann, aber ich glaube trotzdem, dass Frauen da noch mehr aufpassen müssen. Auch gerade junge Frauen vielleicht.
Dann lassen wir das so stehen heute in unserem Podcast. Nein, aber danke dafür. Also weil
Ich glaube, das ist mal wichtig, dass man da auch mal darüber spricht. Und das ist einfach diese 1%, die werden immer, immer wieder da sein. Und es ist auch etwas, was ich einfach gelernt habe, wie ich damit umgehe. Und das ist auch so Locus of Control, würden wir das nennen. Was ist wirklich in meinem Einflussbereich und was nicht? Und ich habe nur meine Reaktion in Kontrolle. Nicht, was andere Menschen tun. Und das, auch ich meine, das ganze KI-Thema hat dann natürlich ein unglaubliches Potenzial. Das wird immer da sein.
Wenn wir noch einmal praktisch zurück auf deinen Anfang in LinkedIn kommen. Was wären vielleicht drei Dinge, die du von Anfang an gerne gewusst hättest?
Oh wow, das ist...
Die du dir hart erarbeiten musstest.
Oh wow, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich muss sagen, ich bereue gar nichts, was ich gemacht habe. Also ich hätte nichts anderes gemacht. Ich hätte gerne die Dinge, die ich gelernt habe, einfach schneller gelernt. Ich hätte mir jemand gewünscht, der mir das mitteilt. Aber sowas Konkretes kann ich dir gar nicht sagen.
Ja, ist ja auch nicht schlimm. Also das und du hast auch gesagt, dass du eben natürlich keinerlei Paid-Content machst, dass du die Sachen organisch ausspielst, dass du
Darf ich doch nochmal auf die Frage zurückkommen? Man liest ganz viele LinkedIn-Posts, die immer sagen, so schreibst du einen Post in 10 Minuten. Oder man bekommt immer das Gefühl, das muss möglichst schnell sein. Und das Gefühl hatte ich am Anfang auch. Und da wäre mein Tipp, lass mal los von diesem schnell. Das ist, wenn ich einen guten Post schreibe, und gut heißt entweder, dass ich da wirklich ins emotionale Storytelling gehe oder auch vielleicht schaue, wie ich das visuell gut darstelle. Ein richtig guter Post braucht 1 Stunde. Das ist ein Fakt. Und ich sitze da auch 1 Stunde dran. Und einfach mal auch loslassen von diesem, es muss schnell, schnell, schnell. Nein. Ich würde Leuten, die wirklich bei LinkedIn beginnen, sagen, plan Zeit ein. Ich habe wirklich auch die Zeit unterschätzt. Und schau, dass du diese Zeit bewusst dir schön gestaltest und dir diese Zeit auch erlaubst. Dann macht LinkedIn auch Spaß. Warum muss es immer so schnell gehen? Das ist auch so ein Gedanke, der einfach gar nicht zielführend ist. Alles und alles, was richtig gut wird, braucht auch richtig Zeit. Deshalb erlaubt euch auch Zeit, dass ihr das einfach Step by Step aufbaut. Organisch, ohne da irgendwie zu tricken oder irgendwas zu machen. Das funktioniert alles und man hat den langfristigen Erfolg in der Hand. Und es wird immer Phasen geben, die habe ich genauso, wo es up und down geht.
Ich denke, das war jetzt ein schöner Abschluss für diesen Blog LinkedIn, oder?
Sehr gerne.
Weil ich glaube, da gibt es sicherlich noch viele, viele Facetten, aber dazu hast du ja gesagt, bucht man dich dann.
Gerne.
Und das ist, denke ich, auch, das ist dann, glaube ich, auch okay. Auch alle Hörer, genau. Also ist, aber auf der Webseite gibt es eine offizielle E-Mail-Adresse, wo man dich anpinnen kann, ne?
Genau, gerne E-Mail oder einfach ganz normal. Per LinkedIn. Die gibt es ganz normal, die existiert auch.
Ganz, in okay. Das ist gut. Nein. Die Arbeitswelt verändert sich rasant. Neue Generationen, hybride Modelle, KI. Was macht dir aus psychologischer Sicht am meisten Sorgen, wenn man sich das anguckt? Ist es die Beschleunigung? Ist es die Komplexität? Ist es, ja, ist es vielleicht auch zu wenig Zeit eben für dieses Zwischenmenschliche, was wir schon hatten?
Ja.
Steigt der Leistungsdruck? Also alles solche, was ist so deine Sichtweise darauf, auf die Arbeitswelt der Zukunft?
Ich glaube, unsere größte Herausforderung ist es, dass wir es nicht verpassen, den Menschen mitzunehmen. Die ganzen Prozesse, die passieren, sind ja alles Veränderungen. Und das löst, wie wir schon gesagt haben, Ängste aus, Unsicherheiten aus. Und da müssen wir den Menschen mitnehmen. Wir haben psychische Erkrankungen, psychische Belastungen, die waren so hoch wie noch nie. Also das ist ganz, ganz erschreckend, was wir dafür Zahlen haben. Und die sind wirklich so nach oben. Das wird immer, immer mehr. Und das hat natürlich etwas mit unserer ganzen Kultur zu tun, dass wir unglaublich viel Druck haben, dass sich alles sehr schnell verändert, dass wir enormen Leistungsdruck haben, dass Unsicherheit entsteht. Wird mein Arbeitsplatz überhaupt noch da sein in ein paar Jahren? Und dass wir da nicht verpassen, wirklich auf den Menschen einzugehen, den Menschen mitzunehmen. Wenn man schon in den LinkedIn-Feed schaut, um nochmal LinkedIn zu erwähnen, du siehst ganz, ganz viele Posts, die um KI gehen, um Technologie gehen, wie wir effizienter werden. Du siehst verhältnismäßig in meiner Ansicht weniger Posts, die wirklich auf den Menschen eingehen. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Sinnbild von unserer Gesellschaft. Und da müssen wir einfach aufpassen. Es ist ein unglaublich großes Potenzial. Dualität ist überall, aber kann auch eine unglaubliche Gefahr werden.
Und da steckt natürlich auch ganz viel drin, glaube ich, dass wir große Angst vor dem Verlust haben, vor dem Verlust, wie wir jetzt gerade doch eigentlich in Anführungszeichen in einer heilen Welt gelebt haben, auch wenn es immer Krisen gab. Aber im Moment, auch wir als Agentur spüren das natürlich, dass so viel Veränderungsdruck entsteht, dass auch Unsicherheit bei den Kunden ist, dass auch das Modell Agentur Unternehmen ins Wanken gerät teilweise, weil man sich hier eben neu auch definieren muss. Also was sind unsere Aufgaben und wie stiften wir Wert? Und also du hast Co-Creation, das ist die Frage, habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, aber ich komme jetzt so im Nachdenken drauf. Die Zukunft ist ja eigentlich in der gemeinschaftlichen, nennen wir es Co-Creation, zusammenzukommen und in dieser Vielfalt, die wir dann haben, diese Probleme zu lösen, oder? Also anders können wir es ja nicht schaffen. Einerseits sind wir füreinander da und andererseits können wir aber halt auch mit unserem gemeinsamen Wissen erst andere Lösungen aufstoßen. Wo stehen wir da aus deiner Sicht?
Was meinst du konkret?
Ja, das war so eine Frage, die ich mir nicht aufgeschrieben habe. Das weiß ich nicht.
Ja, das ist super. Ich bin ganz bei dir. Nee. Es ist einfach eine unglaubliche Komplexität. Und du meinst, dass wir da zusammen agieren müssen. An was kommt
ja, also ich glaube, dass Diversität ist ein Thema, wo man immer in Unternehmen sucht, dass man möglichst viele Sichtweisen auf die Probleme lenkt. Und dieser Co-Creation-Ansatz, den du ja auch erwähnt hast, geht ja auch darum, dass man Probleme aus unterschiedlichen Blickwinkeln ansieht, löst und somit auch einfach in neue Horizonte vorstoßen kann.
Ich glaube, was wir generell lernen müssen in diesem gemeinsamen Denken, gemeinsamen Handeln, ist, Psychologen würden sagen, Ambiguitätstoleranz. Dass wir wirklich lernen, es gibt nicht mehr diesen einen einzigen Weg, den wir gehen können und diese eine einzige Lösung. Es gibt immer mehr Wege und das ist ein großes Potenzial. Das bedeutet aber auch, dass ich es aushalten muss, dass es nicht die eine Meinung gibt. Das hat eine gewisse Offenheit, die ich da etablieren muss für mich selber, dass ich mir andere Perspektiven anhöre, dass ich offen bin, anderes zu hören. Und ich glaube, in diesem ganzen gemeinsamen Austausch, in diesem gemeinsamen nach vorne gehen, müssen wir alle, und da wirklich alle sind gemeint, Ambiguitätstoleranz trainieren und lernen. Das war früher anders. Da gab es ein Problem und es gab eine klare Lösung. Und das wird nicht mehr so sein. Und das wird in Zukunft auch noch viel mehr werden, dass wir da eine Komplexität drin haben. Und das hilft uns auch als Gesellschaft, dass wir nicht so sehr in diese Extreme gleich abrutschen, sondern dass wir uns erstmal zuhören, den Raum aufmachen, verschiedene Perspektiven akzeptieren können. Und ich glaube, das wird immer relevanter. Wie siehst du das?
Ja, wir wollen jetzt nicht politisch werden, aber ich glaube, da liegt ganz viel in dem Gesellschaftlichen, dass wir eben nicht mehr zuhören können. Also das kriegt man überall mit und es ist nur noch eine Verteidigung seiner Meinung und ich habe Recht und man hört nicht mehr wirklich den Zwischenton beim anderen und ich glaube, diese eine Lösung gibt es heutzutage nicht und deswegen geht es nur mit Vielfalt und mit Weitblick und auch mit die Perspektive öffnen für das, was wir uns noch nicht vorstellen können.
Oh ja.
Und das ist es, glaube ich, es gibt nicht das fertige Konzept unserer Zukunft.
Schön, dass du das Zuhören nennst. Das ist auch, ich nenne das gerne das Zuhörende Wollen. Wir müssen uns mal dafür entscheiden, dass wir zuhören. Das ist auch wieder so ein Dreiklang, den ich gerne nenne. Was ist Kommunikation eigentlich? Es ist im ersten Schritt zuhören, im zweiten verstehen und erst im dritten sprechen. Habe ich vorhin ja auch schon so ein bisschen angedeutet. Und das, ich glaube, das dürfen wir alle und da dürfen wir uns auch selber oft daran erinnern, dass wir diese Reihenfolge nicht umdrehen und direkt mit Schritt 3 beginnen. Ich glaube, dann schaffen wir in ganz vielen Bereichen schon ganz viel.
Das ist jetzt auch eine gute Überleitung in eine feste Rubrik.
Gerne.
Das Future Mindset oder Future Mindset Moment.
Ja.
Und da geht es eben nicht um Prognosen, sondern um eine innere Denkweise, wie wir Mut und Zuversicht für die Zukunft gestalten können. Und da stelle ich dir einfach mal 3-4 Fragen und du versuchst, die spontan zu ergänzen. innere Klarheit. Welche innere Denkweise hat dir geholfen, auch in unsicheren Zeiten handlungsfähig zu bleiben?
Das, was ich vorhin gesagt habe, dass ich mir erlaube, Unsicherheit zuzulassen. Unsicherheit muss ich nicht verstecken, sondern es geht darum, handlungsfähig zu bleiben und sie zu navigieren. Also statt ausradieren, das Wort navigieren. Damit sehe ich sie nicht als Feind, sondern als Mittel.
Sinn und Richtung. Woran merkst du persönlich, dass du auf dem richtigen Weg bist, auch ohne Gewissheit?
Das ist so abstrakt, Stefan. Wenn ich auf dem richtigen Weg bin, ohne Gewissheit.
Ist es dein Bauchgefühl oder ist es einfach eine Intuition oder ist es dein Glauben an das Gute in der Welt zum Beispiel? Oder?
Ich gehe immer sehr nach meinem Gefühl. Also wenn ich jetzt auch zum Beispiel meinen Berufsweg anschaue, war das was richtig, war das was falsch für mich? Das ist ein großer Fan von Energie bin ich. Das heißt, wann ist wirklich, wann spüre ich das? Hat für mich Bedeutung, es hat für mich Sinn. Da habe ich richtig Lust drauf. Und ich glaube, ich fühle ja nur etwas, wenn ich auch mich selber fühle. Und diese Selbstverbindung ist für mich da ein ganz, ganz wichtiges Fundament. Dass wir fühlen können, was ist gerade richtig, was ist da für mich der Sinn? Beantwortet das die Frage so ein bisschen?
Es gibt kein richtig und falsch.
Ne? Okay,
also wenn die abstrakt für dich ist, dann ist es auch okay. Nein, das ist auf jeden Fall gut. Zukunftszeichen. Also welches Zukunftszeichen möchtest du ab heute oder nicht ab heute, sondern möchtest du heute bewusst setzen für dich oder für andere?
Dass wir dieses Mindset ein bisschen shiften in die Richtung, dass Zukunft nicht nur Technik bedeutet, sondern vor allem auch Mensch. Ich habe vorhin am Anfang gesagt, angewandte Psychologie. Wie denken Menschen, wie fühlen Menschen und wie schaffen wir es, dieses Verhalten zu verstehen und zu beeinflussen, damit wir Menschen mitnehmen können in diesen ganzen Veränderungsprozessen. Also Zukunft ist für mich Mensch und ich glaube, das beantwortet diese Frage auch, weil wir da ansetzen müssen. Das ist, was ich mir wünsche.
Moderne Führung bedeutet für mich vor allem?
Menschen zu verstehen, Menschen mitzunehmen, menschliche Grundbedürfnisse umzusetzen in einem Kontext, in dem wir gleichzeitig Leistung und nach vorne gehen fördern.
Psychologische Sicherheit bedeutet für mich in einem Satz?
Dass ich mutig agieren darf, ausprobieren darf, ohne Angst zu haben vor den Konsequenzen von möglichen Fehlern.
Wer auf LinkedIn sichtbar werden will, sollte als erstes aufhören mit?
Ausreden, warum es nicht, unser Ego liebt uns einzureden, warum etwas nicht funktioniert. LinkedIn funktioniert, deshalb stopp mit Ausreden.
Wenn ich in 10 Jahren zurückschaue, möchte ich sagen, ich habe
alles richtig gemacht.
Perfekt.
Schön abstrakt.
Ja, also wirklich vielen Dank. Es war jetzt ein wilder Ritt, würde ich jetzt sagen, durch die verschiedenen Themen. Aber ich glaube, es zeigt auch deine Vielschichtigkeit, deine Vielfältigkeit und dein ich wiederhole es nochmal, dein Intellekt, wie du auch auf die Fragen geantwortet hast. Ich hoffe, es war für dich auch amüsant und auch inspirierend. Mir hat es sehr großen Spaß gemacht.
Danke, Stefan. Kann ich zurückgeben. Hat mir auch viel Freude gemacht. Danke dafür die Einladung und danke für deine Fragen.
Vielleicht kannst du noch sagen, wo man dich am besten erreicht, dass du nochmal vielleicht irgendwo sagst, wo du auf LinkedIn zu finden bist und welche Kanäle gerne noch zu sehen sind.
Es gibt da gar nicht so viele Kanäle, deshalb sehr gerne LinkedIn einfach meinen Namen eingeben oder auch meine Webseite oder per E-Mail info@sedinahiel.com.
Und bald Doktor. Vielen Dank. Danke dir für das Gespräch.
Danke, Stefan.